Einerseits beweist er mit diesem Rückzug, dass er anders ist. Also er untermauert es nochmal. Er bestätigt eigentlich das Besondere an diesem Politikertypus Habeck. Und gleichzeitig ist er aber natürlich de facto weg. Und da sagen natürlich auch viele, hey, Robert, das wäre jetzt gerade angesichts des gesellschaftlichen Rollbacks, den man natürlich aus einer linken Perspektive konstatieren würde, wäre schon ganz wichtig, wenn die Grünen ihre besten Leute weiterhin auf Deck haben.
Wir haben hier in den vergangenen Wochen viel über die Regierungsparteien diskutiert, über Friedrich Merz, Lars Klingbeil, was in der Union passiert, was in der SPD passiert. Und heute möchte ich einmal auf die Grünen schauen in der Opposition, nachdem Robert Habeck seine Abschiedsinterviews gegeben hat, wie das so in der Partei wahrgenommen wird und wie dort debattiert wird, wie die wieder nach vorne kommen wollen, was eigentlich in der Partei besprochen wird, was ihr Thema in den nächsten Jahren werden könnte. Mir geht's so, ich bekomme ein bisschen was mit von Ricarda Lang, wenn sie ein Instagram-Video macht, Robert Habeck sowieso, und so ein bisschen was in den sozialen Medien gestreut wird, aber generell versteht man eigentlich nicht, oder ich zumindest nicht, wo die Partei gerade hin will. Ich habe deswegen jemanden eingeladen, der sich mit der Partei auskennt und der sich mit Debatten sehr gut auskennt. Corbinian Frenzel, er ist der Moderator von Studio 9, der Tag mit. Er ist Redaktionsleiter Primetime und er hat gerade zusammen mit Julia Reuschenbach das Buch geschrieben, Defekte Debatten, wie wir als Gesellschaft besser streiten müssen. Ich grüße dich, Corbinian.
Ja, hallo Paul, vielen Dank für die Einladung.
Corbinian, Robert Habeck in der Taz bei Markus Lanz. Ich dachte, als ich es gelesen und dann geschaut habe, der will doch eigentlich eine eigene Liste irgendwann gründen. Also das, was mal diskutiert worden ist, zum Beispiel rund um Sebastian Kurz, natürlich in eine ganz andere politische Richtung, ja, das will der eigentlich irgendwann dann doch wieder. Wie ging's dir?
Das wäre so das Bündnis Robert Habeck, ne? Dann
genau.
Es gab im Wahlkampf gab es mal zwischenzeitlich genau so ein kleines Bonmot, als man gemerkt hat, dass dieser Robert Habeck sich jetzt doch echt sehr freischwimmt als Kanzlerkandidat, gerade als das Migrationsthema so groß wurde. Und man das Gefühl hat, okay, da löst sich jetzt gerade jemand ziemlich stark von seiner Partei und auch von Grundprinzipien, um eben ein breiteres politisches Angebot zu machen. Wir haben ja gesehen, wie es ausgegangen ist. Aber ja, auf heute bezogen, das ist wirklich ein interessanter, ein typisch Habeck'scher Abschied aus der Politik, weil er eben so mysteriös und so viel im Prinzip Versprechen auch in die Zukunft mitliefert, dass sich das auch in der Tat für gar nicht so ausgeschlossen halte. Und angesichts der Tatsache, dass sich unser Parteiensystem ja auch wirklich ganz massiv bewegt hat in den letzten Jahren, ist es vielleicht gar nicht so undenkbar. Also jetzt mal wirklich in die Glaskugel geschaut, aus anderen Ländern kennen wir das. In den Niederlanden beispielsweise haben sich Grüne und Sozialdemokraten auch aus einer gewissen Schwäche heraus zusammengeschlossen. Also da ist im Prinzip die Parteifusion, die kurz bevorsteht. Wir kennen das aus der französischen Politik, als ein Emmanuel Macron ja im Prinzip aus dem alten Parteiensystem Themen hervorgegangen ist mit auf einer auf ihn zugeschnittenen Liste, damals ja am Anfang sehr erfolgreich war. Also wer weiß, dieses Bedürfnis von Robert Habeck, eigentlich Politik zu machen, die ein bisschen weiter reicht und größer ist als seine kleinen Grünen, um das mal in Anführungszeichen zu sagen, das war ja eigentlich immer erkennbar.
Lass uns mal über diesen Abschied und die letzten Wochen seit Ende des Bundestagswahlkampfs und dann diesem doch sehr täuschenden Ergebnis sprechen. Robert Habeck selbst, dass er jetzt nochmal ausgeteilt hat bei Taz, wo er Söder Wurstgefresse vorgeworfen hat und wo er auch nochmal gegen Julia Klöckner ausgeteilt hat als Bundestagspräsidentin. Ist es ein Abschied, den seine, ich nenne es jetzt mal Fans oder Wähler gut finden? Oder ist das was, wo die auch sagen, naja, hätte jetzt nicht sein müssen?
Ich habe den Eindruck, dass viele das gar nicht so schlimm und verkehrt finden, dass man diesen Robert Habeck, der ja in seiner aktiven Regierungspolitikerzeit ja immer so ein bisschen jesushaft auch immer noch die zweite Wange hingehalten hat, wenn er schon auf die erste einen Schlag bekommen hat, dass der jetzt auch mal zeigt, so ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich sag jetzt einfach auch echt mal, was ich von bestimmten Personen und Leuten halte. Ich glaube, in seiner Anhängerschaft kommt das gar nicht so schlecht an. Wobei es aber natürlich doch ein Bruch ist mit dem Robert Habeck, wie er sich über Jahre präsentiert hat und wie es ja eigentlich sein Politikstil war. Also eben genau das nicht zu tun, ja, nicht in dieses Klein-Klein zu gehen, nicht in diese persönlichen Angriffe auch zu gehen. Und daraus spricht natürlich eine enorme Enttäuschung, weil das ist natürlich das, was er sieht und was diejenigen, die da genauer raufschauen, auch sehen. Er ist eben letztendlich gescheitert in der politischen Landschaft, in dem politischen Klima, in dem wir jetzt seit einiger Zeit stecken mit diesem Ansatz. Er hat es ja selber auch formuliert, ja, das Angebot war gut, die Nachfrage mäßig kurz nach der Wahl. Das wurde ihm ja auch schon als beleidigt ausgelegt. Ich glaube, es war wirklich eher eine ehrliche Analyse bei ihm zu sagen, ich habe ein bestimmtes politisches Angebot gemacht, das vielleicht eher noch so in die Merkel-Ära gepasst hätte vom politischen Ansatz, aber wir sind eben in polarisierteren Zeiten und da passiert es eben mit denjenigen, die eigentlich sagen, die lassen uns mal nicht polarisieren, dass sie häufig einfach komplett zwischen allen Stühlen sind und zwischen diesen Stühlen ist er jetzt gelandet und hat sich entschieden, ja, ich sitze halt nicht mit der halben Arschbacke auf dem einen, auf dem anderen im Bundestag, sondern suchen wir eben mal jetzt was ganz anderes in der Hoffnung, dass ich mich dann vielleicht auch selbst wieder stärker finde. Aber klar, für seine Anhängerschaft ist es ambivalent, weil einerseits beweist er mit diesem Rückzug, dass er anders ist. Also er untermauert es nochmal, er bestätigt eigentlich das Besondere an diesem Politikertypus Habeck und gleichzeitig ist er aber natürlich de facto weg. Und da sagen natürlich auch viele, hey, Robert, das wäre jetzt gerade angesichts des gesellschaftlichen Rollbacks, den man natürlich aus einer linken Perspektive konstatieren würde, wäre schon ganz wichtig, wenn die Grünen ihre besten Leute weiterhin auf Deck haben.
Was ich auch in der medialen Rezeption jetzt in den letzten Tagen wahrgenommen habe, ist, dass es auch da einfach eine totale Polarisierung gab. Also jetzt aus meinen Häusern bei Axel Springer dann irgendwie 5, 6 Leute, die alle geschrieben haben, wie gescheitert er doch als Politiker ist oder das kommentiert haben in Talks und so weiter. Und ich sage jetzt mal auf der anderen medialen Seite, zum Beispiel bei der Zeit, gleich mehrere Autoren, die um ihn getrauert haben. Also in der medialen Wahrnehmung auch entweder das eine komplett auf der Seite oder das andere. Oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, das ist auch das Verrückte. Und ich versuche auch immer, mich selbst dann zurückzunehmen. Also auch wenn ich das Besondere an diesem Politikertypus Habeck beschreibe, dass das nicht in so eine eigenartige Verehrung abgleitet, der manche erliegen und erlegen sind, auch in der Vergangenheit. Also es ist auch weiterhin absolut zulässig und notwendig, dass man sich fragt, ist da nicht jemand nur sozusagen an den Verhältnissen gescheitert, an dem Krieg der Ukraine, an der schlechten Wirtschaftslage, für die er dann letztendlich, was die äußeren Faktoren anging, nichts konnte, sondern hat da vielleicht jemand auch Sachen einfach nicht gut gemacht? Ist er vielleicht einfach der bessere Rhetor und gar nicht so sehr der gute Minister? Also all diese Fragen muss man auch, glaube ich, bei grundsätzlicher Zustimmung oder auch einer bestimmten Begeisterung für Robert Habeck zulassen. Und gleichzeitig ist es natürlich sehr befremdlich, wie stark gerade so aus dem, ja, ich nenne es jetzt einfach mal vereinfacht, im bürgerlichen Lager dann so harte Aussagen kommen, ja, er sei eben einfach eine Null gewesen und so. Also Aussagen in diese Richtung, der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten, gut, das war Wahlkampfgetöse, aber es hat sich ja auch ein bisschen fortgesetzt, wobei ich auch immer dachte, liebe Konservative, liebe Liberale, also wenn es einen Grünen gibt, mit dem ihr wirklich besser zusammenarbeiten könnt als mit anderen, der eine Brücke baut in die gesellschaftliche Mitte, dann ist es doch dieser Robert Habeck, den er die ganze Zeit so anschießt. Also das ist mir immer schwer gefallen und eigentlich wäre das jetzt das Schöne, wenn es zu seinem Abgang möglich wäre, aus dieser Polarisierung der Betrachtung der Person nochmal rauszukommen. Aber eigentlich dokumentiert es einfach auch, da sind wir wieder bei dem Punkt, warum das Modell Habeck jetzt in diesem Moment einfach nicht mehr funktioniert hat. Das hat er, glaube ich, richtig erkannt. Und insofern ist es schon sehr folgerichtig, was er gerade macht, aus meiner Sicht.
Aber dieses Phänomen ist ja interessant, weil es auch unsere Branche betrifft. Und ich habe da einige Kommentare oder Abschiede mir durchgelesen und mir auch Videos dazu angeschaut. Lass uns mal anfangen mit denjenigen, die ihm nachtrauern. Und dann kommen wir gleich auch auf das bürgerliche Lager. Woher kommt das? Was fasziniert Journalisten so sehr an der Person Robert Habeck? Hat der es geschafft, manche sehr für sich einzunehmen oder weckt er bestimmte Emotionen? sieht da einfach so gut aus. Ich weiß es nicht, was. Also, weil diese, ja, auch schon die Überschriften, die da teilweise gewählt werden, wie gesagt, wir kommen gleich auch ins andere Extrem, aber die sind ja schon, ich sag jetzt mal, eher ungewöhnlich, auch für bestimmte Medien, oder?
Ja, das ist wahr. Insofern hat er da irgendeinen Nerv getroffen. Also den Nerv kann man, glaube ich, nur treffen, wenn man politisch auch zumindest einigermaßen in diese Richtung tendiert. Aber da hat er mehr Nerv getroffen, ganz offensichtlich, als ein Olaf Scholz, aber auch als andere. Ja, also auch wenn wir in die grüne Geschichte schauen, natürlich war ein Joschka Fischer eine unglaublich starke und prägende Figur. Und eine Figur, der viele mit Respekt auch begegnet sind, aber die jetzt sagen wir mal nicht in diese Sphären hinaufgehoben wurde. Das hat sicherlich verschiedene Gründe. Ein Grund ist natürlich einmal die Entwicklung der Öffentlichkeit, die mediale Entwicklung, also die Instagramisierung auch von Politik, ja, dieser Inszenierungsfaktor auch jenseits der, sagen wir mal, harten politischen Fakten, wie jemand auftritt, wie er sich zeigt, wie verletzlich er sich zeigt. Da hat natürlich Habeck das wahrscheinlich wie in gewisser Weise nur noch ein Markus Söder auf der anderen Seite geschafft, auch solche Medien zu bespielen. Aber es ist noch mehr als das. Denn Robert Habeck, ich habe ihn zum ersten Mal richtig erlebt bei einem Parteitag der Grünen. Ich glaube, das war so 2005, 2006 in Köln. Und da war er Landeschef der Grünen in Schleswig-Holstein. Also jetzt wirklich, ja, bundespolitisch betrachtet, noch wirklich keine große Nummer. Die waren da, glaube ich, damals in der Opposition. Und er ist aufgetreten bei diesem Parteitag und er war anders als diese klassische Aufteilung, die man von grünen Parteitagen kennt, die Realos hier, die Linken dort, die Realos hat man früher immer schon sehr früh an den Anzügen, an den besseren erkannt und ganz früher die Linken halt eher an dem Pulli, ja. Und Robert Habeck war eben nicht einfach nur so ein neuer Realo, also einer, der irgendwie nach oben will, sondern einer, der dieses Oben in Frage gestellt hat. Also der schon so die Grundprinzipien, die Grundmechanismen von Politik auf eine sehr smarte und rhetorisch auch gar nicht so polternde, sondern eher vorsichtige Weise hinterfragt hat. Und damit hat er das in die Politik gebracht, was eben selten passiert. Gerade in der deutschen Politik sind wir ja nicht gesegnet mit Charismatikern. Ja? Also wir haben ja nicht so dieses amerikanische Momentum, dass eigentlich jeder Senator ein besserer Rhetoriker ist als bei uns der Bundeskanzler. Insofern ist das eben auch eine Ausnahmesituation, die, glaube ich, dann im Journalismus auch viele beflügelt hat. Also vielleicht könnte man sagen, das war so ein Willy Brandt-Moment. Von wegen, da ist wieder einer, der unsere Herzen erreicht. Und ich glaube, das ist eben dieser zweite Teil, der in der Politik selten ist, der eine Verletzlichkeit ausstrahlt. Also soll jetzt nicht so esoterisch klingen, was ich hier sage, ne? Aber ich glaube, das öffnet eben dann für so eine Begeisterung, die mehr ist als das Normale.
Aber sind da dann manche Journalisten, ich sage das mal vorsichtig, übers Ziel hinausgeschossen, vielleicht auch gar nicht so sehr in der medialen Betrachtung, sondern vielleicht ist es auch dann Social Media, bestimmte Kommentare, die es dann zu ihm gegeben hat. Es ist mir jetzt nur beim Abschied wieder so aufgefallen, dass ich dachte, woher kommt das eigentlich? Also war das dann zu viel aus deiner Sicht auch in den Medien? Ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Phasen bei Robert Habeck. Die totale Begeisterungsphase jetzt vor der Bundestagswahl, wo es dann ins Rennen oder auch nur kurz davor dann, wo dann, also vor der, nicht der letzten, sondern der vorletzten Bundestagswahl, wo dann Annalena Baerbock übernommen hat und dann die Situation als Wirtschaftsminister. Das sind ja alles ganz sehr unterschiedliche Phasen und dennoch, glaube ich, hat man jetzt nochmal zum Abschied gesehen, wie er eben dann auch manche Journalisten bewegt hat.
Es gab ja bei Robert Habeck verschiedene Aufs und Abs, ne? Also du hast es richtig beschrieben, es gab so dieses Auf auch gerade zu Beginn der Regierungszeit, als Annalena Baerbock eben das Hauptziel Kanzlerschaft nicht erreicht hat und er dann der starke Mann wurde und ja wirklich auch einen starken Start hatte, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, ne? Also war 2022 der beliebteste Politiker Deutschlands, das ist gerade mal 3 Jahre her. Das darf man eben auch nicht vergessen, wie schnell sich da das Wetter auch mal ändert in der Politik. Aber er hatte ja vorher schon einen Dip und das war ja dieser Dip, weswegen auch unter anderem Annalena Baerbock dann aus verschiedensten Gründen, auch natürlich wegen der Genderfrage, aber eben dann doch die Kanzlerkandidatin wurde, weil schon nach 2018, als er Parteichef wurde und es ja wirklich so eine Robert-Mania gab, eine Robert-Begeisterung, auch bis weit in die Medien hinein, da gab es ja dann schon so den ersten Einbruch so im Jahr 2020, Ende 2020, also als es auf die Kanzlerkandidaturentscheidung bei den Grünen zulief, wo man schon gedacht hat, wow, der überinszeniert, das ist too much. Robert, pass auf, ja, du bist eben jetzt doch kein Prophet, sondern am Ende dann doch der Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Da hat er sich dann irgendwie mit irgendwelchen Alpakas und anderen irgendwie Tieren abbilden lassen, Gedanken versunken. Und da hatte er die Schraube überdreht und da merkte man auch, dass auch das ihm geneigte Publikum und eben auch vor allem Journalistinnen und Journalisten aus diesem Umfeld dann auch so ein bisschen überdrüssig der Robert-Inszenierung waren. Also insofern hat er so ein gewisses Auf und Ab auch schon vorher mal erlebt. Aber um auf deine Frage zu kommen, ob das eben auch von journalistischer Seite okay und gerechtfertigt war, ich habe damit auch gefremdelt. Also diese Robert-Begeisterung, und da hast du recht, das findet sich meistens dann gar nicht so sehr in den Hauptprodukten, für die Journalisten verantwortlich sind, in ihren Artikeln oder Reportagen oder Podcasts, aber häufig eben so an der Seitenlinie Social Media Kommentare, wo man dachte, hey, ihr müsst ein bisschen mehr Distanz wahren, das ist Teil eures Jobs, normale Bürgerinnen und Bürger, Wählerinnen und Wähler, die dürfen begeistert sein, wie sie wollen. Aber wir als Journalistinnen und Journalisten haben eben die Aufgabe, immer auch eine gewisse Distanz zu wahren. Und vor allem auch eine Distanz, das ist eben auch, deswegen habe ich das auch nochmal ein bisschen auf und ab erzählt, weil das eben auch dieses Auf und Ab in der Bewertung erklärt. Also da haben viele ihn so überhöht auch in der Wahrnehmung, dass halt sobald irgendwas dann auch nicht so gut lief, dann diese Enttäuschung so groß waren. Und das ist immer ein ganz ungesundes Muster, wenn man so auf Politik schaut, also wenn man einerseits überhöht und dann ganz schnell enttäuscht sein kann, weil das natürlich letztendlich eine unglaubliche Unruhe reinbringt. Also kurz gesagt, das war an vielen Stellen nicht klug, nicht professionell und hat letztendlich auch Robert Habeck tendenziell vielleicht sogar dann eher geschadet wegen dieser Überhöhung, wegen der Fallhöhe, die entstanden ist.
Aber ich habe auch die andere Seite angesprochen, die es eben auch gab, gerade bei bürgerlichen Medien, gerade auch bei Springer, bei Bild, wo er hart bis aufs Härteste kritisiert wurde und wo es manchmal eine Schlagzeile nach der anderen gab. Da ging es ums Heizgesetz, aber auch eben um andere Themen und Robert Habeck immer im Fokus stand. Und auch da ist so war, ja, wie soll ich das formulieren, dass es berechtigte Kritik gab, also das ist mein Empfinden, ja, berechtigte Kritik, und dann gleichzeitig doch das Gefühl, dass das gar nicht mehr aufhörte. Und das mischte sich dann irgendwie mit dem, was in den sozialen Netzwerken passierte oder auch vor allem in neu geschaffenen Portalen, so nenne ich es jetzt mal, passierte. Also die Person Robert Habeck als ja, Hassfigur. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich meine, klar, wenn er auf der einen Seite die Heilsfigur ist, dann ist das auch in gewisser Weise naheliegend, dass er dann auf der anderen Seite in dieser Polarisierungslogik zur Hassfigur wird. Ich habe ja gerade schon angedeutet, für mich war das insofern schwer nachvollziehbar, als dass Robert Habeck für all diejenigen, die sich von den Grünen immer gewünscht haben, seid doch bitte stark in der Mitte, ja, also hört auf mit allzu viel Ideologie, verabschiedet euch vielleicht von so ja, linken Wolkenkuckucksheim-Ideen, die auch immer Teil auch der grünen Geschichte waren, sondern seid eine Kraft, die aus der Mitte heraus gestaltet. Dafür war Robert Habeck natürlich einfach nicht eben nur der Posterboy, sondern jemand, der das auch inhaltlich hinterlegt hat. Eben Robert Habeck hat in den 2010er Jahren, 2010 hat er angefangen, eine sozusagen Patriotismus-Debatte den Grünen aufzuzwingen, so nach dem Motto, lass uns mal über das Verhältnis in unserem Land neu nachdenken und gewisse Skepsis aufgeben. Ja, also ganz viele Dinge, die auch konservative Herzen erfreuen müssten, hat er eigentlich mitgeliefert. Ich fürchte, und das ist eben auch immer Teil von Politik, wenn andere zu erfolgreich werden, wenn man das Gefühl hat, der ist jetzt nicht nur möglicherweise ein interessanter Koalitionspartner für Schwarz-Grün, sondern vielleicht ist das wirklich auch mal der Kanzler. Und wie sehr ist er eigentlich erfolgreich, dass das ganz klassische Abwehrreflexe hervorruft. Und ich meine, da müssen wir gar nicht bis weit ins konservative Lager schauen. Ich meine, schon bei den Sozialdemokraten haben wir im Regierungshandeln gesehen, dass dieser sehr anfangs sehr beliebte Robert Habeck ja vielen da ein Dorn im Auge war. Und da sind wir auch wieder sagen bei dem Scheitern des Modell Habeck. Da hatte er natürlich auch immer eine gewisse Naivität, dass er dachte, Wenn wir uns nur an einen Tisch setzen, wenn wir vernünftig miteinander reden, wenn wir uns vornehmen, ja, das sind jetzt die wichtigen Ziele, lass uns die gemeinsam anpacken, dann werden doch alle vernünftigerweise im Raum sich darauf verständigen, Kompromisse finden, also diesen Faktor Neid nicht gönnen, jemanden auch wegbeißen wollen. Ich glaube, das hat auch ein Robert Habeck immer ein Stück weit unterschätzt, wie stark diese Kräfte in der Politik sind, obwohl er ja so ein Profi auch war, obwohl er das ja natürlich auch gesehen und erlebt hat. Und ich hatte aber häufig den Eindruck, er will es anders vorleben und hat so die Hoffnung, dass aus diesem Vorbildeffekt die anderen folgen. Und das ist eben nicht eingetreten. Und das erklärt auch ganz stark diese heftigen Abwehrreaktionen von der bürgerlichen Seite.
Und es ist so, dass man sich auch gewundert hat, oder vielleicht hat sich auch Robert Habeck darüber gewundert, dass gerade in der eigenen Partei ganz viele sehr skeptisch auf ihn geschaut haben. In den vergangenen Monaten, aber auch schon davor, als er Minister war. Und dass da eben nicht immer diese große Solidarität war, jetzt vom Streit oder von den Dissonanzen zwischen Annalena Baerbock und ihm, jetzt mal abgesehen, aber auch große Teile eben der Partei, die dann zumindest intern auch gesagt haben, naja, der Umgang mit dem Heizungsgesetz und andere Dinge, die passiert sind, er als Wirtschaftsminister, Auftritte in TV-Sendungen, wo manche dann in Abrede gestellt haben, wie viel Ahnung er denn wirklich von Wirtschaft hat. Also das kam eben nicht nur von bürgerlicher Seite, sondern auch von den Grünen selbst.
Ja, zumal er da ja auch wirklich dieser Partei viel zugemutet hat, ne? Also gerade Stichwort Migrationspolitik in den letzten Wochen und Monaten vor der Bundestagswahl, aber ja auch schon in den Kompromissen, die noch in der Ampel gemacht wurden, die er ganz häufig ja von oben als Vizekanzler mit Scholz und Lindner verhandelt hat und dann, auch das ist ja Teil des Ampelscheiterns, letztendlich nicht diese starke Position hatte, auch innerhalb der Grünen, die er eigentlich gebraucht hätte, um da alle auch an Bord zu halten. Also das ist eben ja auch ein Teil der Geschichte. Das ist nie so richtig ganz laut geworden, weil man natürlich auch den eigenen Vizekanzler nicht so massiv beschädigen wollte und weil natürlich auch immer noch, so ist es ja auch in der Politik, ne? Solange die Hoffnung auf Erfolg besteht, diszipliniert es ja auch. Und jetzt, ja, war natürlich auch klar, dass man diese Kompromisse in dieser Form nicht mehr machen muss. Ja, wobei, also viele Fragen, die sich auch schon vorher in der Regierung gestellt haben, stellen sich für die Grünen in der Opposition jetzt nicht so virulent, aber sie werden sich natürlich genau wiederstellen. Also wie viel Mitte will man sagen, wie sehr geht man wieder in ein klares linkes Profil? Das sind natürlich alles Fragen, die in der Post-Habeck-Ära bei den Grünen ganz massiv auf dem Tisch liegen.
Wir sehen daran, wie intensiv Robert Habeck die Grünen geprägt hat, dass wir schon ja mehr als 20 Minuten über Habeck und das Phänomen reden, wenn wir über die Grünen reden wollen. Aber doch nochmal Abschlussfrage jetzt zu dem Habeck-Komplex, Corbinian. Ich hatte es am Anfang gesagt, also mir scheint es so, als wolle er unbedingt zurück. Bedeutet das, der Weg bei den Grünen ist eher ausgeschlossen, weil er da diese Widerstände gespürt hat? Wäre es dann nur eine eigene Partei, also wie Frau Wagenknecht es gemacht hat?
Das glaube ich nicht. Also wenn Robert Habeck zurückkommt in die Politik, dann mit den Grünen, da bin ich ziemlich sicher. Er ist auch ein grünes Gewächs. Also das ist ja auch nicht immer nur eine inhaltliche Frage, das ist ja auch eine lebensweltliche Frage. Also ich meine, alle, die Parteitage besuchen und auch gerade die grüne Parteitage kennen, die wissen halt auch, das hat halt schon fast Family Vibes, ja. Das hat was mit der Gründungsgeschichte der Partei zu tun, dass man eben da sehr am Rande der Gesellschaft stand und sich da gefunden hat und es setzt sich bis heute fort. Und Robert Habeck gehört in diese grüne Partei. Das ist sein Zuhause, trotz aller innerlichen Dehnungsübungen, die er dieser Partei auch verordnet hat. Also ich gehe davon aus, also jetzt mal wirklich in Szenarien gedacht, viel wird davon abhängen, wie sich die politische Landschaft entwickelt. Also ob die Grünen es auch in irgendeiner Form schaffen, diese linke Kraft der Mitte zu sein, die im Prinzip als erste Kraft der linken Mitte hervorgeht. Also in irgendeiner Form nahe an etwas, ich sage es vielleicht nicht Kanzleramt, aber zumindest so in eine Regierung kommen würde, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt nicht nur ein Juniorpartner unter zwei und dreien, der vielleicht irgendwie das Umweltministerium kriegt. Also wenn das sich abzeichnen sollte mit Blick auf 2029 und die Grünen dann sich sehr ehrlich fragen, welche Talente haben wir in unseren Reihen? Wer strahlt etwas aus, was weit über unsere Klientel auch hinaus funktionieren könnte? Dann könnte ich mir vorstellen, dass dieser Name Robert Habeck wieder auftaucht. Aber Also das ist sozusagen das eine Szenario. Ein Szenario außerhalb der Grünen sehe ich erstmal nicht, es sei denn, das ist das, was ich anfangs sagte, wir sehen noch viel mehr in Bewegung kommen. Also wir sehen noch viel mehr rutschen, dass beispielsweise SPD, Grüne, Linke auch erkennen, hey, wir müssen vielleicht ganz neue Bündnisse schmieden, um überhaupt bei Wahlen wieder das Gewicht zu kriegen, um dieses Land gestalten zu können. Also wer weiß, was da alles noch in Bewegung kommt in unserem Parteiensystem. Und wenn sich dann neue Allianzen bilden sollten, könnte ich mir vorstellen, dass dann ein Robert Habeck interessant ist, also wirklich eher so Modell Macron, ja, aber dass er jetzt wirklich so à la Sarah Wagenknecht das Bündnis Robert Habeck ausruft, dafür war auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, glaube ich, jetzt nicht erfolgreich genug, um diesen Weg nochmal zu probieren.
Die Grünen, du sprichst es an, die wissen momentan nicht so genau, wo sie eigentlich stehen, machen Oppositionsarbeit, greifen vor allem oder haben vor allem in den vergangenen Monaten Schlagzeilen gemacht, als sie die Masken, sogenannte Maskenaffäre von Jens Spahn aufgegriffen haben und kritisiert haben und gesagt haben, da muss es Konsequenzen geben. Wie nimmst du die Grünen sonst in der Opposition momentan wahr? Sowohl personell als auch inhaltlich. Und was wollen die eigentlich genau? Was ist ihr Ziel, auch ihr längerfristiges Ziel?
Also ich nehme sie als solide wahr. Und das ist einerseits erstmal eine schöne Zuschreibung. Ja, ich meine, wer will nicht solide sein? Sie haben sich jetzt nach dieser Niederlage einigermaßen schnell gefunden, muss man sagen. Auch mit diesem Viergestirn als Führung, die Doppelfraktionsspitze, die Doppelparteispitze. Da erkennt man jetzt auch bisher keine großen Risse, wie es ja bei den Grünen auch nicht unüblich war. Also dass da zwei Parteivorsitzende miteinander agieren, die sich eigentlich wirklich am liebsten gar nicht anschauen würden. Auch das hatte ja die Grüne Parteigeschichte schon. Das ist alles nicht der Fall. Das heißt, man hat sich da einigermaßen gefunden. Man hat auch gegenüber dieser Regierung schon einige Erfolge ja auch gleich am Anfang rausgeholt, einfach aufgrund der Notwendigkeit der gemeinsamen Mehrheiten, Zweidrittelmehrheit, Sondervermögen und dergleichen mehr, ist ja vielfach besprochen. Also diese 100 Milliarden für den Klimatransformationsfonds. Auch da kann man natürlich mal, ne, Fußnote Habeck an dieser Stelle, wieder die Frage stellen, mit welcher Politik und welchem Politikstil erreicht man eigentlich am meisten? Jetzt hat die eher, sagen, uncharismatische Fraktionsführung da einen sehr viel größeren Erfolg einheimsen können, als das eben noch der charismatische Wirtschaftsminister und Vizekanzler geschafft hat. Also da ist einiges auf der Habenseite. Und gleichzeitig ist dieses solide und auf der Habenseite Habende, also diese Rolle, die Grünen gerne einnehmen wollen, einerseits wirklich Opposition zu sein, du hast das angesprochen, Maskenaffäre, ganz klassische Oppositionsarbeit zu betreiben, Regierung zu stellen, gleichzeitig aber konstruktiv zu sein, da an den Stellen Zusammenarbeit anzubieten, wo es sinnvoll, notwendig und auch manchmal alternativlos ist, ja, weil wir Zweidrittelmehrheiten im Parlament brauchen. Dieses sozusagen solide Angebot ist aber auch genau die Schwachstelle der Grünen. Denn sie haben jetzt, und das ist etwas, was ja wirklich im Prinzip mit dem letzten halben Jahr auf die politische Agenda zurückgekommen ist, was sich keiner vorstellen konnte, die Grünen haben ihre Hauptkonkurrenz gerade von links. Also das ist eben auch einer der Gründe des Scheiterns des Wahlkampfs, dass man sozusagen immer nach rechts geschaut hat und gefragt hat, wie sehr müssen wir uns da weiten und gar nicht gemerkt hat, dass damit die linke Flanke und auch wirklich in Form der Partei die Linke immer größer geworden ist. Wir haben jetzt die ersten Umfragen gesehen, wo die Linken so gleich auf waren mit den Grünen oder in einer Umfrage haben sie sogar die Grünen jetzt schon mal überholt. Das ist etwas, das war ja vor einem Dreivierteljahr komplett undenkbar. Und das setzt natürlich diese Partei massiv unter Druck und auch die Bundestagsfraktion, wenn sie sehen, und da sind wir wieder auch in der Logik der polarisierten Gesellschaft, das klare Angebot, das klare Nein zu einer Regierungspolitik, die klare Linie ist viel kenntlicher, ist viel leichter kommunizierbar als dieses solide sowohl als auch. Das setzt diese Partei natürlich unter einen massiven Druck, weil sie im Zweifel mit diesem soliden Stil einfach nicht so erfolgreich ist. Und das wird Diskussionen auslösen, in welche Richtung man weitergehen will.
Wie nimmst du die Frontfrauen und Frontmänner wahr bei den Grünen momentan? Also ich finde, sie dringen nicht wirklich durch, oder? Oder sie sind ein bisschen langweilig, man interessiert sich auch nicht so richtig für sie, das ist jetzt sehr subjektiv, gebe ich zu, aber also ich finde, wenn man das so medial betrachtet, ja, dann dann kriegt man was mit, wenn sie was kritisieren oder wenn sie sagen, Mensch, das ist aber schlimm und das sollten wir anders machen. Aber es ist jetzt anders und egal, was man von Robert Habeck hält oder auch Annalena Baerbock in der Oppositionszeit, es hat sich jetzt noch nicht irgendwie dort jemand aufgestellt, von dem man oder der man denkt, oh, wow, das ist jetzt mal irgendwie ein ganz neuer Ansatz. Muss man denen Zeit geben oder sind das einfach ganz andere Charaktere?
Also den Faktor Zeit, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben erlebt, wie unglaublich schnell sich Politik in den letzten Jahren verändert hat und wie Leute, die man gar nicht auf dem Schirm hatten, dann auf einmal aufgestiegen sind und die großen, starken Figuren wurden. Das ist aber in der Tat das Problem bei den Grünen gerade, dass sie letztendlich vier ungefähr gleich starke Personen, Persönlichkeiten, man könnte auch sagen gleich Schwache haben, da sticht niemand richtig heraus in diesem Duo, in der Parteispitze, Franziska Brandner, Felix Banatschak. Wir sagen vorsichtshalber mal die Namen, ne, weil viele fragen sich jetzt mal, wer war das eigentlich nochmal? Genau, also Parteispitze Felix Banatschak und Franziska Brandner und an der Fraktionsspitze Britta Hasselmann und Katharina Röge. Das sind
gut, dass du sagst, muss man sagen. Also, Felix Banatschak haben viele im Kopf, weil er zwischen erster und zweiter Klasse dort im Bahnraum saß. Ne?
Genau. Und ich meine, wer hat das zelebriert vorher? Dieses Bild auf dem Boden sitzt. Ich glaube, bei ihm war es der Bahnsteig, war Robert Habeck natürlich. Ne? Also es war auch vielleicht einfach ein bisschen billige Habeck-Kopie an dieser Stelle. Felix Banatschak ist vielleicht dadurch, dass er auch der frischeste ist in der Runde. Ich glaube, gerade von den Lebensjahren her auch der Jüngste, ist vielleicht der uns noch am meisten überraschen kann. Ich glaube aber im Moment, dass dann niemand richtig das Zeug hat, von den Vieren so herauszustechen, zu so einer Habeck-Figur zu werden. Das kann auch okay sein. Das ist halt ein bisschen die Frage, was ich auch angesprochen habe mit dieser Positionierung der Grünen. Es gibt ein Modell für die Grünen und das ist vielleicht das Realistische, dass sie sagen so, hey Leute, das Parteiensystem hat sich geändert. Diese Idee Grüne Volkspartei ist auch insofern obsolet, als dass wir sehen, dass die alten bestehenden Volksparteien ja kaum noch Volksparteien sind. Also lasst uns nicht in irgendeine Richtung streben, die vom politischen System her sowieso eigentlich gar nicht mehr gegeben ist, sondern lasst uns konzentrieren auf Kernthemen, lasst uns konzentrieren auf Klima beispielsweise, vielleicht ein bisschen flankiert durch Soziales, aber gar nicht so sehr, weil da sind die Linken unterwegs und auch die Sozialdemokraten, sondern vielleicht eher noch ein paar gesellschaftliche Identitätsthemen, ja, und Emanzipationsthemen. Also ein klassisch grün-linkes Angebot. Ja, das hat in der Gesellschaft wahrscheinlich eine Reichweite von so 10, 12, 13, 14 Prozent, wo das Maximum, was die Grünen ja jetzt dann auch erreicht hatten, aber mehr nicht. Und vielleicht reicht es bei einer solchen Partei auch, dass man sagt, die ist halt wie irgendwie so ein nettes Lehrerkollegium, auch eher kollegial geführt. Da brauchen wir auch niemanden, der richtig heraussticht. Das ist aber dann auch eine Partei, da ist halt klar, das ist halt eine kleine Partei, die dann immer mal wieder an Regierungen beteiligt sein wird, auch weil man angesichts der Veränderung des Parteiensystems wahrscheinlich auch tendenziell sie immer mal wieder braucht und die da ihre Akzente setzen kann, aber die nicht in einem Habeck'schen Sinne wirklich ein großes gesellschaftliches Transformationsthema für sich reklamiert als die führende Kraft. Das ist sozusagen, das ist die bescheidene Lösung. Und mit dieser Lösung könnte man auch, glaube ich, sogar fahren, wenn man sagt, das reicht uns, dass ein geneigtes Publikum anerkennt, dass Katharina Dröge eine gute Arbeit im Bundestag gemacht hat oder Britta Hasselmann und dass dann vielleicht die anderen sogar wissen, wie die Parteivorsitzenden heißen. Aber es ist natürlich auch gefährlich, gerade in Zeiten, Stichwort Social Media again, Instagramisierung von Politik, ja, wo man sich eben auch stark inszenieren muss. Wen inszeniert man denn da, ja? Wenn man immer vier verschiedene Leute inszeniert, dann hat man wahrscheinlich nicht so eine Durchschlagskraft. Das heißt, diese Suche nach einer integrierenden Figur, die man auch stark nach vorne stellen kann, also dieses zweite Modell, das größere Modell, das ist natürlich nach wie vor eigentlich auch der Anspruch von politischen Parteien. Also wer möchte denn gerne klein sein? Ja? Und da fehlt im Moment komplett die Perspektive, würde ich sagen. Also das ist nicht erkenntlich. Vielleicht, da ist Faktor Zeit dann aber natürlich auch richtig, vielleicht ist das aber auch so ein paar Monate nach der Bundestagswahl auch okay für eine Partei. Also vielleicht muss die sich da einfach auch erstmal finden.
Haben die das abgeschrieben, dass sie jemals wieder in die Nähe? Ich habe mir gestern nochmal Umfragewerte angeschaut. Ich glaube, es war so April, März 2021, wo die Grünen vor SPD und Union standen. Damals auch der Situation geschuldet, der Debatten innerhalb der Union und einer sehr schwachen SPD. Aber das war ja der Zeitpunkt, wo die Grünen plötzlich dachten, wir können auch Kanzler, das ist doch für immer vorbei, oder?
Ach, was ist schon für immer, ne, in der Politik? Stimmt. Also deswegen, ich bin da wirklich vorsichtig geworden, wenn wir gesehen haben, wie stark sich die Dinge verschoben haben in die eine Richtung, denke ich auch immer, sie können sich auch in eine andere Richtung wieder verschieben. Im Moment ist bei den Grünen das von der personellen Seite nicht richtig sichtbar war. Und das würde auch nur funktionieren, wenn da wieder eine, oder die Grünen hatten ja den Luxus, sie hatten ja im Prinzip zwei Figuren mit Robert Habeck und Annalena Baerbock, wobei er immer, muss man sagen, er war immer die spannendere Figur. Er war immer derjenige, der dieses Kanzlerprojekt eigentlich viel stärker wirklich auch verkörpert hat. Aber das ist nicht sichtbar. Insofern ja auch diese Spekulation und auch diese Sehnsucht bei vielen, die ihn eben schätzen für diesen Stil, dass er doch bitte zurückkommen möge, weil man sich eben einfach überhaupt nicht vorstellen kann, dass das jemand ausfüllen könnte, der da jetzt unterwegs ist. Aber ich meine, auch dieser Robert Habeck war mal, ich habe es vorhin erzählt, ja, irgendwann kleiner Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein, wo dann so Leute geguckt haben, ach, ganz interessant. Und ich meine, Robert Habeck, da kommen wir zu einer anderen Figur, die eine ganz entscheidende Rolle spielt, auch wie es jetzt weitergeht für die Grünen, nämlich zu Cem Özdemir, der ja im März Winfried Kretschmann beerben will als Ministerpräsident im Baden-Württemberg. Cem Özdemir war ja der Vorgänger von Robert Habeck als Parteivorsitzender, ist dann ja selbst zurückgetreten oder hat sich zurückgezogen, hat sich nicht wieder zur Wahl gestellt. Unter anderem aber auch ein Grund dafür war, dass Cem Özdemir für die Bundestagswahl 2017, als die Grünen eine Urwahl gemacht haben, wer ihr Spitzenkandidaten-Duo sein soll für die Bundestagswahl, dieser Cem Özdemir, der eigentlich der unangefochtene Parteivorsitzende war, schon 2017 nur ganz knapp gewonnen hat gegen diesen damals noch weitgehend unbekannten Robert Habeck, weil da schon viele gedacht haben, ah, der irgendwie verkörpert der mehr. Ja, da hat dann wirklich ein paar hundert Stimmen gefehlt und Robert Habeck wäre der Spitzenkandidat schon 2017 gewesen und nicht Cem Özdemir. Ich will damit sagen, ne, manchmal kommen Leute auf die Bühne, die hat man vielleicht schon ein bisschen so aus dem Augenwinkel im Blick und die werden dann viel größer, als man denkt. Das kann den Grünen auch blühen. Aber im Moment, wenn du mich fragst, ich sehe dort im Moment niemanden. Aber vielleicht wagen sich da auch einige nicht so aus der Deckung.
Wenn die Lage so bleibt, wie sie ist und die Grünen in dieser Situation bleiben, gerade was die Umfragewerte angeht, was ist dann aus deiner Sicht die Machtoption für die nächsten Jahre? Wird man da wieder versuchen, irgendwas mit der Union hinzubekommen? Denn ehrlicherweise, gerade was die Union bei Migrationspolitik macht und auch bei anderen Themen, passt ja ganz grundsätzlich nicht so wirklich zu den Grünen, die es vielleicht vor Robert Habeck gab. Also Robert Habeck hat sich ja sehr viel offener gezeigt, um da mehr in die Mitte zu kommen. Aber wo ist dann die Machtoption? Also dass es jetzt plötzlich eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken geben könnte, also momentan würde es nicht mehr reichen, aber das scheint ja auch in weiter Ferne. Also wie wird da in der Partei diskutiert, in welche Richtung man sich entwickeln will?
Also insofern ist Baden-Württemberg jetzt schon mal ganz interessant im März, die Landtagswahl, weil das ist erstmal für die Grünen der Test, ob es mit einem Cem Özdemir nochmal klappen kann, so richtig in die Vorderhand zu kommen. Also wirklich das große grüne Angebot, ja, dass man so stark wird, dass man sogar einen Ministerpräsident stellt oder aber zumindest so stark bleibt, dass niemand um einen herumkommt. Das ist natürlich eine baden-württembergische Sondersituation, die Winfried Kretschmann über 15 Jahre aufgebaut hat. Da ist jetzt wirklich die Frage, kann denn Cem Özdemir das halten? Und wenn er das halten kann, dann bleiben auch mehr Optionen auf dem Tisch. Dann werden auch diejenigen in der Partei, die weiterhin tendenziell breit und offen aufgestellt sein wollen, also auch in Richtung Schwarz-Grün beispielsweise, aber auch in Richtung vor allem eigener Stärke, werden dann Oberwasser bekommen. Im Gegenteil, wenn Cem Özdemir da verliert, wenn er klar verliert gegen die Union und diese Episode dann eben doch eine Winfried Kretschmann-Besonderheit bleibt und keine grüne Besonderheit, dann werden sich auch die Optionen für die Grünen nochmal gefühlt und auch de facto stark verringern. Dann wird für die Grünen letztendlich eine Situation eintreten, da können wir in die in Nachbarländer schauen, die das schon länger zelebrieren, weil sie ein also schon länger ein aufgesplittetes Parteiensystem haben, wie es uns vielleicht auch stärker blüht mit starken Populisten. Schauen wir in die Niederlande. Da ist es mittlerweile ja so, dass eigentlich bei Regierungskoalitionen fast immer alle irgendwie gebraucht werden, die einigermaßen erwachsen am Tisch sitzen. Ja, und das könnte natürlich eigentlich auch letztendlich so diese kleine Rolle für die Grünen werden, dass sie gar nicht mehr große gesellschaftspolitische Entwürfe machen und Bündnisideen, ja, das rot-grüne Projekt oder vielleicht Richtung rot-rot-grün, sondern wirklich situativ schauen, was kriegen wir mit unseren Themen auf die Waage? Und da wird das Klimathema eine sehr starke Rolle spielen, weil es bleibt einfach das Alleinstellungsmerkmal der Grünen, auch wenn es jetzt gerade kein Thema ist, mit dem man richtig gut Stimmen einsammelt. Aber es gibt nach wie vor eine Klientel, die das sehr wichtig findet. Insofern werden die Grünen bei diesem Thema stark bleiben und vielleicht sogar auch wieder stärker sein. Also dass man im Prinzip mit einem Themenangebot sagt, wir schauen, wo man uns arithmetisch braucht und da sind wir da. Das klingt jetzt wirklich ein bisschen traurig, gerade im Vergleich zu diesen großen hohen Höhenflügen und den großen Plänen, die es mal gab, weil das im Prinzip so eine praktische Verantwortungsrolle wird.
Zum Abschluss nochmal kurz zu Cem Özdemir. Glaubt er wirklich, dass er eine Chance hat in Baden-Württemberg angesichts der Lage der politischen Entwicklung?
Also ich meine, er hat natürlich den entscheidenden Vorteil, dass die Grünen nicht mit in diese Bundesregierung mussten. Ja, was ja fast passiert wäre, wenn das Bundesrat nicht reingekommen wäre, dann wäre ja dieses auch aus grüner Sicht Horrorszenario eingetreten, dass man da mit SPD und Union regieren muss. Insofern hat er natürlich diesen bundespolitischen Rückenwind ist jetzt wahrscheinlich zu viel gesagt, aber er hat zumindest keinen Gegenwind. Das ist ja auch schon mal heutzutage nicht wenig, ja, wenn man keinen Gegenwind hat durch im Bund regierende Parteien. Das ist für ihn ein Vorteil. Er ist eigentlich von seiner ganzen Biografie, von seinem ganzen Auftreten her, der perfekte Nachfolger für einen Winfried Kretschmann. Ja, also ich meine, wenn man ihn reden hört, merkt man schon, er gehört dahin. Und auch politisch ist er natürlich die Verkörperung dieses realo-grünen par excellence. Er hat einen relativ jungen und starken Gegenkandidaten der Union. Insofern ist das schwierig und die Grünen sind einfach noch nicht so wirklich wieder auf den Beinen. Aber es sind ja noch ein paar Monate bis dahin. Es wird viel davon abhängen, wie sehr die Union sich jetzt auf der Bundesebene fasst. Wenn die Mobilisierungsprobleme hat, ja, vielleicht kann es dann im Cem Özdemir gelingen. Ich will es nicht komplett ausschließen. Im Moment sieht es nicht so aus. Aber na, wir haben gesehen, wie schnell sich Umfragen drehen können. Also ich glaube, Cem Özdemir hat eine realistische Chance in Baden-Württemberg, weil er eben wirklich ein sehr konsequentes Angebot ist, ein sehr passendes Angebot. Das ist übrigens was die Grünen leider an anderen Stellen, wenn man auf die Landesebene schaut, sehr häufig nicht hinkriegen oder auch gerade zum Beispiel in starken Landesverbänden. Also die Grünen haben es zum Beispiel geschafft, in Berlin eigentlich konsequent die letzten 20, 25 Jahre die falschen Spitzenkandidaten aufzustellen und damit eigentlich in einer Stadt, in der sie ein starkes Grundklientel haben, eine starke Grundstimmung, eigentlich immer wieder sagen Wahlen vergeigt haben. Und in Baden-Württemberg ist das Angebot, was sie dort machen als Grüne, sehr stimmig.
Corbinian, herzlichen Dank für deine spannende Analyse zu den Grünen und ich hoffe, wir dürfen dich nochmal einladen. Das war wirklich sehr erhellend. Ich bedanke mich sehr, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
Danke.
Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn es Feedback gibt, egal ob positiv oder kritisch, lasst gerne einen Kommentar da. Ich lese sie auch alle. Und bewertet den Podcast und abonniert ihn natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein herzliches Dankeschön geht an Philipp Pjatow in der Redaktion, an meinen Producer Daniel van Moll und an Serdar Dennis und Lieven Jenrich für die Aufnahme und Mischung.